Bevor es richtig losgeht mit der heutigen Folge Good Work, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und ich weiß, es nervt diese Werbeunterbrechung. Geht mir doch genau wie euch, denn ich höre ja selbst auch sehr, sehr viele Podcasts und mir ist was aufgefallen. In letzter Zeit höre ich oft solche Hinweise wie: Die folgende Werbeunterbrechung unterstützt journalistische Arbeit. Im ersten Moment fand ich das irgendwie komisch, aber wenn man nachdenkt, es ist natürlich selbstverständlich. Und denn hinter jedem Format stecken ja nicht nur ein Mensch, sondern oft viele, viele Menschen, die das wahrmachen, was ihr dann kostenfrei hören könnt. So ist es übrigens auch bei Good Work. Also natürlich gibt es mich am Mikrofon, mich kennt ihr, aber es gibt auch Menschen dahinter. Also es passiert ja sowas wie Wertschöpfung, logischerweise. Dafür braucht es sowas wie Werbepartner. Und da bin ich ehrlicherweise ziemlich picky und setze mich hier mit meiner Stimme, mit meiner Überzeugung für die Unternehmen und Menschen ein, von denen ich auch wirklich überzeugt bin. Das mache ich dann mit vollem Herzen und dann passieren manchmal ganz spannende Sachen, denn ihr wollt ja vielleicht auch mal wissen, was passiert denn dann damit? Und dafür spiele ich euch mal eine WhatsApp-Nachricht ein von Christina Grubendorfer, die nämlich hier bei Good Work 4 Folgen lang inseriert hat, und hört mal hin, was passiert ist.
Ja, hallo, liebe Jule, hier ist die Christina. Ja, ich wollte kurz berichten, wir hatten ja letzte Woche unseren Zertifikatskursauftakt in Berlin und da ist wieder so eine tolle Gruppe zusammengekommen. Wir sind wieder 20 Menschen aus den unterschiedlichsten Unternehmen und Bereichen und es ist fantastisch zu sehen, wie sich alle gemeinsam auf die Lernreise machen und 2 davon sind auf deine Empfehlung da, beziehungsweise durch deine Ankündigung in deinem Podcast. Und dafür wollte ich mich nochmal ganz doll bedanken. Und das ist was ganz Wunderbares, weil man dann einfach genau die richtigen Menschen findet. Also, liebe Grüße!
Und genau das kann passieren, wenn ihr euch entschließt für euer Unternehmen. Sei es, ihr seid ein Weiterbildungsinstitut, ihr habt vielleicht eine Stelle zu besetzen, ihr habt irgendeine Art von Beratung, von IT-Dienstleistung, vielleicht auch sowas wie Büromöbel oder sonstige Dinge, die irgendwie im Kontext von Good Work stehen könnten. Das kann auch sowas sein wie irgendein Corporate Benefit. Also was auch immer eure Botschaft, euer Begehr ist, es erzielt hier Wirkung. Und das ist nochmal, was ich euch gerne mitgeben wollte. Vielleicht ist das genau der richtige Punkt, darüber nachzudenken. Also, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr vor allen Dingen auch erfahren wollt, was sind denn die Konditionen, was sind denn die Hörer, die Hörerinnen von Good Work, wie alt, eher Frauen, eher Männer und so weiter, in welchen Jobs, meldet euch unter info@goodwork-salon und dann kommen wir garantiert ins Gespräch. Aber jetzt geht's erstmal los mit einem anderen Gespräch, nämlich mit Good Work.
Die CEOs von morgen können nur geboren werden, wenn wir es Frauen erlauben, Kinder zu bekommen. Und an dem Punkt sind wir aber nicht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Da geht es heute sehr weiblich zur Sache und weiblich nicht nur in dem Sinne, dass wir jetzt wahnsinnig feminin unterwegs wären. Wir haben eine Gästin, so viel sei schon mal gesagt, aber wir widmen uns auch der Frage, was hat denn Frauengesundheit auch mit Arbeitskultur zu tun? Mit dem Female Life Cycle werden wir uns beschäftigen, aber vor allen Dingen mit einer Frau, die, wie ich finde, ganz, ganz deutlich für unser, die angestammten Hörerinnen und Hörer werden es schon entdecken, Good Work Prinzip Nummer 5 unterwegs ist, nämlich Denken in Möglichkeiten. Wir beschäftigen uns hier in dieser Sendung mit Arbeitskultur in ganz weiten Perspektiven, manchmal ganz eng im Teamgeschehen, aber manchmal auch ganz stark im Thema Unternehmertum. Da schauen wir heute hin und wir schauen auch da rein, was es zu tun hat mit dem Female Life Cycle und der Arbeitskultur, inwieweit wir Frauen unterstützen müssen, ihre Kraft voll einzubringen. Und da haben wir jemand hier, die das ganz besonders kann. Sie ist Multipreneurin, sie hat ganz viel Unternehmen schon gegründet und sie ist ein echter Wirbelwind, eine Aktivistin. Julia Neuen ist hier und ich freue mich ganz arg, dass sie da ist. Und ich sage jetzt einfach, hallo liebe Julia, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Liebe Jule, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, toll, dass du einen Zeitslot, einen kleinen Platz in deinem Terminkalender gefunden hast, denn du bist ja sehr arg beschäftigt, oder Julia?
Ja, das, also ich finde immer Zeitslots, aber du hast recht, ja, es ist mittlerweile wirklich explodiert. Und ne, wie das dann so ist mit dem Erfolg, ist dann auch bums der Terminkalender voll.
Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Und Frage schon mal zum Intro. Wie sehr zuckst du bei dem Thema, wenn wir sehr auf dieses Feminine adressieren? Würdest du dich selbst denn eigentlich, wo du ja so in der Mitte dieser Themen unterwegs bist, als Feministin bezeichnen?
Das ist eine sehr gute Frage, die mir auch noch nie so gestellt wurde, glaube ich.
Unfassbar.
Unfassbar. Nein, also ich habe gar kein Problem mit dem Begriff Feministin. Ich weiß, dass einige es haben. Ich würde mich, glaube ich, gerade im Kontext jetzt von Peaches, würde ich mich, glaube ich, sehr als Brückenbauerin bezeichnen und als Realistin. Also und vielleicht auch ein bisschen als Zukunftsmacherin, weil es natürlich darum geht, irgendwie unsere Unternehmen ja auch wettbewerbsfähig in Zukunft aufzustellen. Und da bedarf es eben deutlich mehr als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben.
Okay, also der Rahmen ist gesetzt. Wir erleben dich schon mal in den ersten Sätzen auch als Macherin, als eine Frau, die unternehmerisch denkt und dabei auch die kleinen und großen Hebel bewegen will, die dafür sozusagen wirksam sich auch entfalten können. Aber erstmal bleiben wir bei einer Entfaltung, nämlich bei deiner persönlichen. Wie, und das ist hier unsere Standardfrage bei Good Work, wie bist du in den Tag gestartet, liebe Julia?
Oh, mit einem Geburtstag, ehrlicherweise. Und zwar hat mein ältester Mitarbeiter heute Geburtstag und wird 75. Und
wow.
Genau, also du siehst, die Leute arbeiten sehr gerne mit mir zusammen und er begleitet uns schon viele, viele Jahre. Und ich habe ihm gesagt, dass er frühestens in 20 Jahren darüber nachdenkt, in die Rente zu gehen. Und somit kam es hier heute Morgen eine kleine Geburtstag. Party.
Also ihr nehmt Diversity in allen Belangen ernst bei Peaches. Darf ich fragen, welche Rolle er begleitet? Dein Geburtstagskind, der Geburtstagsgast?
Ja, er ist tatsächlich bei uns privat angestellt, ja. Weil er ist sozusagen ein Leihopa. Also
ein Leihopa.
Er kommt jeden Morgen, ist er quasi um 7 Uhr hier und bringt dann meine 4 Kinder erstmal in die Schulen, in den Kindergarten und überall, wo sie halt so hin müssen. Und dann kommt er nach Hause und dann, wir haben ja sehr viele Tiere, wir haben ja 60 Tiere, die möchten
60,
ja
Achtung, stopp. Julia, du gehst da so selbstverständlich drüber. Ich muss das gerade mal sacken lassen. 6-0, was dürfen wir uns vorstellen, bitte?
Alles, was nicht gemolken werden muss. Nein, aber wir haben sehr viele Tiere und wir wohnen ja auf dem Land. Und die möchten ja Frühstück morgens haben und ich bin ja auch oft gar nicht da. Und damit wir hier nicht mehrere Todesfälle zu beklagen haben, haben wir halt seit vielen Jahren diesen wunderbaren Leihopa, der sowohl sich um die Kinder morgens kümmert, der mittags auch mal ein ordentliches Gulasch kocht und der aber sich auch um die Tiere kümmert, um den Garten kümmert und eben all solche Dinge übernimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Miteinander, weil damit haben wir, mein Papa und so, die sind ja auch alle mit hier. Also wir haben wirklich ein Generationshaus hier geschaffen, wo immer alle wo immer alle willkommen sind. Und darüber hinaus sagt er aber auch immer, wir halten ihn fit.
Okay, also bei dir trifft das Wort Ökosystem wirklich den Nagel auf den berühmten Kopf. Mhm. Und also ich fasse mal zusammen, du hast ein Unternehmen, du hast 4 Kinder, die sind wie alt?
5 ist die kleinste, dann kommt 8, dann kommt 10 und dann kommt 13.
Ja, wow. Also mittendrin, mittenmang, würde man in Berlin sagen. Ja. Du hast 60 Tiere, wir haben verstanden, alles, was nicht zu melken ist, also wahrscheinlich sowas wie Hund, Katze und Hühner vermutlich, oder?
Angora-Häschen, also
Angora-Häschen.
Und das
okay.
ist übrigens auch eine tolle Story, weil meine Tochter verdient damit ihr Taschengeld.
So, Kinder kommen selten nach den Nachbarn, ist mein Lieblingsspruch.
Ja.
Und du weißt, worauf du dich einstellen kannst, liebe Julia.
Ja.
Also. Und deswegen meine Frage, wie oft kommt es vor, dass eine Aufgabe nach Verantwortung oder Verantwortungsübernahme ruft und dass du die Hand unten hältst? Also da ist eine Aufgabe, die verweist, ja, also keiner kümmert sich drum. Wie leicht fällt es dir, sich nicht zu melden und zu sagen, na gut, dann mach ich's?
Du meinst jetzt im Allgemeinen?
Im Allgemeinen.
Im Allgemeinen. Oh, ich krieg's meist gar nicht mit. Ich bin so beschäftigt. Also bei mir ist es ja wirklich so, dass ich sagen muss, also ich habe ja alle Leute, die bei mir im Peaches-Team arbeiten, wir sind ja eine fully remote Company. Das heißt, die sind alle sehr selbstständig und ich muss sagen, wir sind schon so eine High-Performer-Truppe. Und das merkt man schon daran, dass das, die brauchen alle kein betreutes Arbeiten. Also das merkst du durch die Reihe weg. Und die sind eher so die Hand heben. Und wenn dann die Hand gehoben wurde und das schon wieder untereinander verteilt wurde, komme ich irgendwann um die Ecke und sage, was war denn da? Also ich muss sagen, dadurch, dass mein Terminplan echt so wahnsinnig voll geworden ist, fragen die mich eher, was sie mir noch abnehmen können. Da muss ich sagen, und ich bin auch gar nicht, das bin ich auch übrigens nicht bei meinen Kindern, ne? Ich bin ja so ein Typ, der schon denkt, da muss man auch mal selber durch oder so. Also dieses Hand unter den Arsch halten, das würde ich ja sowieso nie machen, weil ich immer denke, das macht es ja nicht besser.
Nee, das macht sich besser. Mir ging es auch so darum, weißt du, du kennst ja das Phänomen, dass so in der Schule, wer will Elternbeirat oder ich glaube in manchen Regionen heißt Elternpflegschaft übernehmen. Und es gibt einfach diesen Typus Mensch, ohne jetzt zu stereotyp unterwegs zu sein, die sich dann auch engagieren, die Dinge auch übernehmen und die sagen, komm, das machen wir jetzt oder die irgendeinen Missstand sehen. Dann gibt es die Menschen, die sofort dabei sind und sagen, dann machen wir es. Wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass du eher zu dieser Kategorie gehörst. Und dann gibt es die Leute, die sich immer so, weißt du, so, die können sich mit Blicken unsichtbar machen, so unter sich gucken absolut. Und so, hat nichts mit mir zu tun und möge sich ein anderer kümmern.
Da hast du recht. Ja, nee, da bin ich schon, also zum Beispiel, ich bin auch bei uns noch Handballtrainerin hier im Dorf.
Siehst du.
Das sind natürlich so Dinge, wo ich immer sage, ja komm, wenn es keiner macht, mache ich es natürlich.
Ganz genau, aber, das meinte ich.
Also, das ist natürlich schon so, dass ich da auch ein hohes, ich muss auch sagen, da habe ich auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Genau.
Oder dass ich auch, ne, bin ja auch die Vorsitzende vom Verband der Unternehmerinnen. Also ich sag mal, was Ehrenämter angeht, wird mir auch nicht langweilig. Und das finde ich aber auch, also nein, das finde ich auch total wichtig.
Ja, ehrlicherweise. Super.
Ich bin ja so jemand, der immer denkt, also wenn wir alle nichts mehr machen, als wir müssten, dann funktioniert so eine Gesellschaft halt auch nicht.
Nee, das stimmt, siehst du. Und deswegen, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Wie dumm, wie blöd, wie gut findest du diesen Spruch?
Ja, ist irgendwie schade, ne? So, ich denke immer, das Miteinander ist, also auch beispielsweise jetzt mit dem Handballverein, ne? Wir haben, wenn ich meine Mädels hier trainiere und das gibt mir ja auch so viel. Und ich glaube eben, diese egoistische Welt, in der wir leben und die auch irgendwie voller Härte gefühlt und voller Einsamkeit ist, die können wir nur durchbrechen, indem wir uns wieder engagieren und letztendlich gucken, okay, was kann ich gut? Der eine kann gut mit dem Hund um den Block gehen, der kann vielleicht im Tierheim helfen, der nächste kann dies gut, der dritte kann das gut. Ich kann zufällig Handball spielen, also spiele ich Handball. Also, und ich glaube, so hat jeder irgendwas, was er gut kann und wo er was weitergeben kann und so. Und das ist ja zum Beispiel, wo wir mal zu diesem Startup-Thema auch kommen. Wenn man sieht, wie sich in Amerika eigentlich dieses Startup-Ökosystem so entwickelt hat, auch rum Silicon Valley und so, da sind wir ja in Deutschland lange Jahre wirklich hinterhergehinkt, weil wir einfach dieses Ökosystem nicht geschaffen haben, dass einfach erfolgreiche Menschen das gar nicht so weitergegeben haben, sondern die sind dann super erfolgreich und alle sagen, oh, der Messias, aber dieses Wissen weiterzugeben, deswegen gehe ich auch in die Unis als Gastdozentin und gebe das an Studierende weiter, weil mir das einfach wichtig ist, nicht zu sagen, super, jetzt bin ich erfolgreich und ich habe es geschafft, das ist doch schön, kann ich mich freuen, habe ein dickes Konto etc., sondern mir ist es viel wichtiger zu sagen, okay, was brauchen denn junge Generationen, um vielleicht so einen Weg auch gehen zu können?
Ich mache noch mal ein bisschen einen Cliffhanger. Wir kommen gleich zu Peaches und was ihr ganz konkret macht für das Thema Female Empowerment oder auch überhaupt für Arbeitskultur in dem Zusammenhang. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei dir, denn ich glaube, wir haben jetzt alle schon guten Eindruck gekriegt. Du scheinst irgendwie einen zweiten, einen dritten Energietank irgendwo zu Hause versteckt zu haben. Wir haben gehört, du spielst Handball oder hast, glaube ich, sogar mal richtig hochklassig Handball gespielt. Also du kommst wirklich aus dem fast schon Profisport oder zumindest Leistungssport, nennen wir es mal bleiben wir mal ein bisschen am Teppich an der Stelle. Kannst du vielleicht selbst gleich rahmen. Du hast schon mehrere Unternehmen gegründet, aber du warst ja erstmal, und hier, das ist vielleicht überraschend für dich, wir haben eine gemeinsame Station, zwar mit unterschiedlichen Rollen. Ich war nämlich auch viele, viele Jahre bei der Lufthansa, genau wie du. Du allerdings als Flugbegleiterin. Und was hat dich dorthin bewogen und nicht direkt ins Unternehmertum? Weil meine Vermutung wäre, dass du schon sehr früh auch ein Mensch warst, der, wie wir eben besprochen haben, Verantwortung übernehmen will, Dinge gestalten will. Vielleicht nimmst du uns mal an diese kleine Entscheidungsstelle mit.
Ja, also ich komme aus einem einfachen Elternhaus und aus einem Elternhaus, wo keine Unternehmer sozusagen, meine Eltern sind ganz normale Angestellte gewesen und das Thema Unternehmertum war bei uns eigentlich familiär oder auch im Freundeskreis so gar nicht so vorhanden. Das heißt, ich hatte eigentlich keine Vorbilder und darüber hinaus waren meine Eltern damals, als ich mit dem Abi fertig war, und ich muss sagen, das ist sowieso ein großes Glück, dass ich noch ein Abitur bekommen habe. Also ich war nicht die beste Schülerin. Das System ist, nicht mein Freund. Also das Problem ist, für so einen kreativen Freigeist wie mich ist einfach so ein Schulsystem mit Mathe, Chemie, Physik und sonstigen Fächern einfach nur das pure Gift und wobei ich eigentlich, also man ist ja nicht doof, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht.
War nicht dein Kraftfeld.
Ich wusste auch gar nicht, wofür ich da lerne. Also so richtig, ich hatte auch nicht so richtig diese Perspektive oder so, wie das viele vielleicht schon von zu Hause aus hatten und so. Und dann kam damals noch dazu, dass meine Eltern sich damals getrennt haben. Da war ein großes Chaos und ich hätte gar nicht studieren gehen können. Also weil einfach familiär so ein großes Chaos da war, das war klar, ich muss Kohle verdienen. Also so und nichts mit Studium. Also verdien Kohle. Und da war damals für mich, ich komme ja aus Bremen oder in der Nähe von Bremen und ich habe damals mein Abitur in Bremen gemacht. Und vielleicht weißt du es noch, damals die ganzen Piloten
von der die wurden ja da ausgebildet, ganz genau.
So nämlich. So. Die wurden nämlich in
große
Bremen.
Weite Welt in Bremen, ja, natürlich.
Ganz Bremen war voller Piloten. Ne? So, da hat man natürlich, war ich auch mit einem zusammen, damals zu meinen jungen Jahren. Und der hat natürlich zu mir gesagt, Julia, dann geh doch jetzt zur Lufthansa. Also ich meine, das ist doch, und das war für mich auch ganz klar, warum denn nicht.
Naheliegend auch irgendwo.
Also ich meine, ich war ein junges, hübsches, blondes Mädchen. Die weite Welt, gutes Geld verdienen, Lufthansa-Uniform, andere Kulturen kennenlernen. Also das ganze Bild hat sich für mich gut angeglichen, sagen wir es mal so. Und somit war klar, ich bewerbe mich bei der Lufthansa und das ist natürlich Gott sei Dank geglückt. Und damit habe ich viele Jahre bei der Lufthansa gearbeitet und möchte diese Zeit auch überhaupt nicht missen.
Also, wie gesagt, ich war nicht Flugbegleiterin, ich war an einer anderen Stelle, aber das tut jetzt nichts zur Sache, aber ich habe natürlich da so ein bisschen näheren Einblick. Und was ich immer so faszinierend fand, war, dass viele Flugbegleiterinnen zu mir gesagt haben, wenn die Tür zugehen, dann ist das unsere Party. Also dieses so, man kann das reduzieren auf, das ist doch nur, gibt es ja auch ganz böse Worte für Chicken or Beef und nur Tomatensaft austeilen, aber es geht ja um viel mehr. Vielleicht kannst du mal diesen Vibe so ein bisschen mit uns teilen. Was macht den Beruf jetzt mal abgesehen von ferner Länder vielleicht auch wirklich so hochgradig spannend, auch an der Schnittstelle Mensch?
Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen mehr als Tomatensaft, aber ja, ehrlicherweise, selbst wenn man darauf reduziert wird, kann ich damit leben. Ich muss sagen, was du gerade angesprochen hast, du musst ja mit wahnsinnig unterschiedlichen Menschen, mit sehr unterschiedlichen Kulturen in ihren unterschiedlichsten, emotionalsten Momenten eigentlich klarkommen. So, dann bist du da oben an Bord. Du kannst ja keinen rausschmeißen. Kannst ja nicht sagen, sie gehen mir auf den Keks, ich mach mal eben das Fenster auf, sie sitzen jetzt auf der Terrasse. Kannst du ja nicht machen. Du kannst genauso wenig, wenn jemand da ausflippt in der First, also du bist natürlich mit den Leuten ja auch auf sehr engem Raum, im Zweifel für sehr lange Zeit, bist du einfach zusammen. Und du lernst, finde ich, sehr klar bei der Lufthansa, und das wirst du auch bestätigen können, du wirst ja auf alle Dinge vorbereitet. Also es ist ja so, du hast auch eine wahnsinnig hohe Kommunikationsschulung und Deeskalation, wenn mal was ist oder so, ne? Oder auch die Sicherheitsthemen werden natürlich wahnsinnig viel bespielt. Aber dieses Miteinander, was du gerade angesprochen hast, in der Kabine. Und ich meine, ich habe ja auch noch die Zeiten vor dem 11. September erlebt, als sozusagen die Türen offen waren im Flug und ne, wo auch noch, ich sag mal, wo es auch noch ein bisschen anders war. Aber dieses, wie wir miteinander in der Kabine umgegangen sind, wie wir Dinge vorbereitet haben vor dem Flug, Dinge besprochen haben. Ich glaube, wenn viele Unternehmen tatsächlich so kulturell aufgestellt werden oder auch ihre Prozesse so perfekt hätten, dann hätten viele Unternehmen nicht so eine Probleme. Mhm. Und wir haben ja mit sehr, also ich meine, du arbeitest da ja mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, ne? Auch so im Team. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Also und ich, das war natürlich total meins, ne? Also einfach so eng mit den Leuten und wie gesagt, so unterschiedliche Menschen. Aber gleichzeitig hast du ja auch die vor lauter Ego nicht durch die Tür gekommen sind.
Ja, klar.
Also gerade in der Business Class, also in der First sind die ja meist da durch mit diesem Ego-Themen. Da haben sie es ja so
gesehen. Haben sie es geschafft.
Aber die davor in der Business Class, die ganzen Senatoren, die gedacht haben, ich bin der wichtigste Mensch auf diesem Planeten. Und ich sage Ihnen, Frau Neuen, die Sonne geht morgens wegen mir auf. Die hast du ja auch zuhauf sitzen. To be honest, mit denen musst du halt auch klarkommen. Und die stecken dir vielleicht auch das 10. Mal eine Visitenkarte zu. Aber das macht es auch irgendwie, es macht es irgendwie lebendig.
Ja, toll. Also das heißt, du hast ein Riesenseminar im Phänomen Mensch da gemacht an Bord der Lufthansa. Und wie war der Ausstieg? Weil ich kenne auch wiederum diese Verstrickung, dass dann viele den Absprung, ich sage es jetzt mal bewusst so negativ geframed, weil man kann das ja auch durchaus sein Leben lang machen oder sein Erwerbsleben lang. Aber viele vermissen oder verpassen auch so ein bisschen den vielleicht für sie guten Zeitpunkt. Was war für dich ein Impuls zu sagen, jetzt springe ich nicht aus dem Flugzeug, sondern einfach in ein anderes Leben. Was war ein Impuls für dich?
Also ich bin schwanger geworden das erste Mal und in der Zeit hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, da ist noch ganz viel mehr, was ich eigentlich kann und was ich ausprobieren möchte. Und das war für mich eigentlich der perfekte Moment. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe nie was bereut. Also ich bin auch jemand, ich bin ja so ein ganz oder gar nicht Typ. Ich mache ja nie so, dass ich noch, ich sag mal, ich wäre jetzt nicht noch ich sag mal, halbberuflich oder wäre nicht auf 50% weitergeflogen. Also ich bin schon so ein ganz oder gar nicht Typ und habe dann gesagt, nee, und jetzt versuche ich das. Also auch wenn ich wirklich so null Ahnung hatte vom Gründen und auch von Startups und ich habe ja auch nicht studiert. Also ich habe ja auch nie an irgendeiner schlauen Uni studiert und habe mal irgendwas Gescheites gelernt. Also ich musste da jetzt irgendwie durch und musste dann halt wirklich auch das Stück für Stück natürlich auch lernen. Und musste mir aufgrund, dass ich einfach auch nicht aus einer super reichen Familie komme und ich jetzt irgendwie auch nicht die fetten, wie soll ich sagen, ich hatte jetzt nicht die
Konten voll.
Also ich meine, man verdient bei der Lufthansa gutes Geld, aber ich bin da eher so wie der Karl Lagerfeld, der sagt, schmeiß das Geld mit beiden Händen raus und dann kommt es auch zur Tür wieder rein. Aber ich bin niemand, der immer, also jetzt natürlich, ne, mit Female Finance und so, da ist natürlich mit Anlage und so, da ist man heute vernünftiger. Aber früher habe ich das Geld mit zwei Händen rausgeschmissen und war überall shoppen, wo es ging. So, das macht man in den 20ern so. Und
dafür fahre ich doch über die Welt oder fliege um
die
Welt.
Ja, also ernsthaft, ich fliege doch nicht nach New York, um da Tee zu trinken. Ne? Das macht man nicht. Also ich zumindest nicht. Und von daher kann ich nur sagen, ja, das war eine schöne Zeit. Also war Spaß gemacht.
Und es gab ja eine Beobachtung, die dich dann in eine Unternehmerrolle reingebracht hat. Also es war ja nicht nur einfach aus einer Laune raus oder jetzt vielleicht auch die neue, ich bin jetzt Mama und vielleicht ist auch Vereinbarkeit ein Thema oder ganz sicherlich, sondern es gab ja auch eine Beobachtung in deinem direkten Umfeld, die dich zu deiner ersten Unternehmensgründung geführt hat.
Ja, ja. Und das war eigentlich auch, muss ich sagen, das war für mich auch so der Moment. Also es geht konkret, war es ja eine Freundin, die nicht schwanger geworden ist. Und wir waren sehr eng, oder wir sind sehr eng befreundet. Und ich habe damals sozusagen, war dann schon mit meiner ersten Tochter schwanger, mit Marie. Und dann war ich quasi irgendwann nach 2,5 Jahren das zweite Mal schwanger mit Max. Und sie war immer noch in diesem Prozess. Und das war natürlich ganz furchtbar. Und sie war damals letztendlich schon in der Kinderwunschklinik. Also damals gab es davon noch nicht so viel. Mhm. Und es gab quasi die klassische Gynäkologin. Und danach kam ganz, ganz lange nichts. Und dann kam die Kinderwunschklinik. Die waren aber damals noch sehr maschinell aufgestellt. Auch ganz anders, als sie es heute sind. Und es hat aber alles nicht funktioniert. Und ich habe damals irgendwann mit ihr gesprochen, habe gesagt, okay, so geht's nicht weiter. Also die war wirklich am Ende ihrer Kräfte. Ich glaube, jeder, der sowas mal erlebt hat oder miterlebt hat, der weiß genau, wovon ich jetzt rede. Das kann einen absolut kaputt machen, so eine Zeit. Und ehrlicherweise hat es mir als Freundin auch das Herz ausgerissen, weil ich konnte es gar nicht mehr mit ansehen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, hör zu, wir haben jetzt zwei Varianten. Entweder wir machen was vollkommen anderes oder du springst aus dem Fenster, weil irgendwie in die Richtung läuft es hier gerade. Mhm. Und ich habe damals mir Studien angeguckt aus anderen Ländern, weil ich gedacht habe, okay, also gerade was das ganze Gesundheitssystem angeht, muss ich einfach sagen, hängen wir in Deutschland einfach wahnsinnig hinterher. Und bin damals auf eine Studie gestoßen von der Dr. Alice Domer aus von der Harvard Medical School, die eben die gezeigt hat, dass du deine Chance, schwanger zu werden, von 20% auf 55% steigern kannst, wenn du XY machst. So. Mhm. Und das habe ich quasi für meine Freundin so als Art Stundenplan angelegt und habe gesagt, okay, heute ist die Ernährungsberaterin dran, morgen ist die dran, die sich um deine Seele kümmert und alles wieder zusammenflickt, morgen ist das dran, Naturheilkunde, und habe ihr quasi so einen Stundenplan gebaut mit wirklich mit absoluten Top-Ärzten und Experten, auch weiblichen in Deutschland. Gab es damals ganz wenig. Also zu diesem Zeitpunkt gab es ganz wenig davon, weil das ja diese Spezialisierung auf den Kinderwunsch, was jetzt auch so in den letzten Jahren explodiert ist, das gab es zu dem Zeitpunkt. Das konntest du wirklich an einer Hand abzählen. So. Mhm. Und die habe ich sozusagen irgendwie versucht, für sie zu clustern. Und damit ist sie gestartet. Und dann war sie tatsächlich 3 Monate später schwanger.
Wahnsinn.
Und das war eine ganz bewegende, also für uns alle ein ganz bewegender Moment. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, okay, ich habe also in der Zeit auch begriffen, wie viele Menschen das betrifft, wie viele Frauen betroffen sind, jedes sechste Paar, jede dritte Frau eine Fehlgeburt. Also da waren so Zahlen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, also und wenn das jetzt funktioniert, dann möchte ich das doch irgendwie den Menschen auch also irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, und ich muss natürlich auch Geld verdienen. Das müssen wir, also irgendwie muss ich meine Brötchen schon auch bezahlen und meine Miete. Und so kam das dann, dass ich sozusagen gedacht habe, okay, wie kriege ich das denn in die Breite? Und dann hatten erst alle die Idee, ja super, bringst du das in Kliniken, in die Großstädte? Und dann habe ich gesagt, nee, das finde ich jetzt blöd, weil Menschen wie ich, die in Pusemuckel wohnen, die würden da ja wieder keinen Zugriff drauf haben. Mhm. Und ich meine, es wohnt nicht jeder in Berlin und Hamburg. Es wohnen auch ganz viele Menschen auf dem Land und die haben sowieso nicht die Zugänge, auch zu Ärzten oder zu Expertinnen oder. Und so kam der Gedanke, dass ich gesagt habe, alles klar, ehrlicherweise, wir machen ein digitales Startup. Wir bauen Online-Kurse für den Kinderwunsch. Mhm. Also wirklich so auch sehr umfassend und eben natürlich, medizinisch, also alles wirklich zusammen, damit man wirklich sagt, okay, man hat alles, was man braucht, wenn es um dieses Thema geht. Das war der Grundgedanke, das war die Idee von Storchgeflüster. Und das hat am Anfang genau gar nicht funktioniert. Keiner wollte. Also es war halt Online-Kurse und dann noch für den Kinderwunsch wollte kein Mensch haben. Also da habe ich mir da so viel Mühe gegeben und das wollte dann keiner haben. Und dann kam Corona. Und dann ist das Ding über Nacht durch die Decke gegangen.
Was hat sich verändert? Also einfach die Entdeckung der Online-Welt für auch Beratungsplattformen oder Gedanken, weil ich sag mal, der Bedarf war vorher da, der war nachher da. Wir sind ja nicht durch Corona plötzlich unfruchtbarer geworden. Wir haben auch schon vorher Zeit im Netz verbracht. Also was war, glaubst du, der strukturelle Klick, der sich da verändert hat?
Also ich glaube, es hatte zwei Dinge. Also es gab zwei Sachen, die, glaube ich, da einen großen Einfluss drauf genommen haben. Einmal, das eine ist, dass die Leute in dem Moment zu Hause waren alle und wussten, okay, das wird jetzt hier eine längere Geschichte. Also ich sage immer gerne, Haustier oder Kind, war die Frage, ja. Was sich viele gestellt haben.
Genau, hier, Abteilung Hund.
Genau, also da sind ja, also ist ja so. Und da haben sich ganz, ganz viele Menschen, haben sich dann doch auch für die Kinder entschieden. Und das Nächste war, dass ich aber auch so gemerkt habe, okay, dieses ganzheitliche Ding, was ich da aufgebaut habe, das war auch irgendwie, das wollten die Leute nicht. Die Leute wollten das alles, ich habe das dann quasi seziert und habe
in Häppchen,
meinen Kurs einzeln gemacht. Dann gab es einen Ernährungskurs, dann gab es einen Nährstoffkurs, dann also Mikronährstoffkurs, dann gab es einen Yogakurs. Also alles wirklich speziell für den Kindermut. Und das lief. Und die Leute haben diese Kurse gekauft, wie blöd, und haben viel mehr bezahlt als damals, was ich für das Ganze haben wollte. Aber gut, das ist ja neben, ne? war ja gut
war
für mich
recht.
In dem Fall. Aber das war eine irre Story. Also weil es ja auch immer, ne, Corona hat natürlich auch ein paar Gewinner wie mich gehabt.
Absolut.
Die eben von sowas, ja, und dann ist es auch schon wieder, dann ist es total explodiert und wir haben ganz viele Paare natürlich begleitet und haben sie zu glücklichen Eltern machen dürfen und dann kam immer mehr dieses, ja, Julia, also und jetzt, wo ich dann gedacht habe, naja, jetzt hat es doch geklappt, ist doch super, freuen wir uns alle. Und dann war es aber so, nee, kannst du auch Schwangerschaftskurse machen, wir wollen nicht, dass das aufhört. Und so habe ich dann angefangen, Schwangerschaftskurse zu entwickeln. Und ich habe ja so ganz große Seminare mit den Frauen gemacht, wo ich wirklich mit 6.000 Frauen damals in
Wahnsinn.
So Online-Seminaren drinne war und wir so Online-Retreats gemacht haben. Da sind uns damals noch die Systeme immer regelmäßig
zusammengebrochen, ja.
Total. Echt. Das konnte, also da mussten wir die im halben Stundentakt mussten wir die reinlassen, damit sozusagen nicht alle gleichzeitig kommen. Da haben die dann so Slots bekommen. Also es ist lustige Geschichten.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt mal nebenbei bemerkt, du hast ja schon immer mal das so fallen lassen, wie lief die Finanzierung? Also ich meine, es ist ja eine Sache zu sagen, das Konzept, das kann man sich vorstellen. Vielleicht hast du das auch am Anfang noch mit, ich sag mal, mehr oder weniger Haus- und Bordmitteln gemacht, aber irgendwann kam da ja bestimmt auch eine Professionalisierung. Wie hast du das finanziert? Wie hast du das hinbekommen? Weil du hast ja selbst gesagt, also da war jetzt nicht Erkleckliches an Rücklagen, worauf du zurückgreifen konntest, sondern das war ja alles, glaube ich, bootstrapped, oder?
Ja, und es ist bis heute alles bootstrapped. Also ich habe nie Geld von, also damals hätte mir kein Mensch Geld gegeben. Heute
ja, eben.
Mir, also heute würde ich sagen, könnte ich sagen, ich nehme es. Also heute wäre es was anderes, ne? Aber damals hätte mir keine Sau irgendeinen Euro gegeben mit meiner Vita und ich habe ja auch irgendwie, also ich wüsste gar nicht.
Eine schöne PowerPoint war das für viele aus der Sicht damals, jetzt mal hart
gesprochen. Absolut. Und zu sowas war ich ja gar nicht, also ich musste das ja auch erstmal alles lernen, ne? Das war, ich war ja so ein bisschen, also ich, das war ja alles eine Welt, in die ich überhaupt erstmal reinwachsen musste. Und während, wenn ich das teilweise auch mit anderen Gründern dann mal verglichen habe, waren die natürlich ganz anders. Also während ich das einfach immer alles gemacht habe mit einfachen Methoden, die ich, also zum Beispiel die ersten Videos, die damals auf unserer Plattform waren, die habe ich damals alle mit dem Handy selber gedreht. Und ehrlicherweise, Jule, die laufen heute noch auf der Plattform.
Ja,
und die werden nicht schlechter geklickt als die anderen, die jetzt super professionell gemacht worden sind. Also ich will nur sagen, also es ist auch die, ich glaube, es ist die Art und Weise, wie man sich teilweise auch verrückt macht. Und das habe ich ja gar nicht, also komme ja schon so vom Land und bin eher so patent. Und es war immer klar, also ne, wenn Ernte ist, musst du halt anpacken. Kannst du halt nicht sagen, nee, können wir erstmal drüber nachdenken, das effektiver zu gestalten. Also, ne? Also dieses Anpacken und einfach Dinge zu machen, das glaube ich, habe ich schon immer ganz gut hinbekommen. Und somit habe ich einfach alles, was ich verdient habe, mit meinem Erfolg immer wieder investiert. Und einfach viele Jahre mit diesem System einfach wahnsinnig gut gefahren bin. Ne?
Dann gehen wir mal, wir könnten jetzt eine ganze Folge nur über Storchgeflüster sprechen, weil hattest du da auch schon Angestellte bei Storchgeflüster? Da hast du das alles, wie viele Personen wart ihr dann?
Oder es waren so zehn Personen waren das ungefähr.
Okay. Und dann kam ja irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, nee, also es gibt jetzt ein Thema, was mich vielleicht noch mehr umtreibt oder was vielleicht auch, nimm was ruhig mal pathetisch, gesellschaftlich auch wichtig ist, dem ich mich zuwenden will, nämlich der Empowering von Frauen im Arbeitsumfeld. Also wie kriegen wir dieses berühmte Thema Vereinbarkeit gut gewuppt und was passiert eigentlich so mit unserer Frauengesundheit? Wie spielt die mit unserer Arbeitsweise zusammen? Und was war so an der Stelle? Also bist du richtig raus aus Storchgeflüster? Hast du es hinter dir gelassen? Oder gibt es das immer noch? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Das gibt es immer noch. Und ehrlicherweise, ich habe das nachher alles verbunden. Also ich versuche das mal so.
Ja, versuch mal die Brücke zu schlagen. Genau. Also,
das war so. Bei Storchgeflüster lief das dann alles super. Dann hieß es noch, könntest du noch ein Kinderwunschklinik-Vergleichsportal gründen? Dann habe ich das noch gegründet. Das ist auch super. Also das funktioniert auch alles wunderbar. So. Und dann habe ich ja gesehen, was diese Frauen für Themen hatten, wo sie arbeiten, die Unternehmen, die wir alle kennen. Und irgendwann habe ich gedacht, es ist schon ein Wahnsinn, dass wir eigentlich auch versuchen, Frauen so massiv in so Karrierewege zu drücken. Und wir wollen das ja gesellschaftlich auch, dass Frauen und Männer einfach wirklich chancengleich, sage ich mal, Karriere machen können. Und gleichermaßen ignorieren wir die echte Biologie der Frau komplett. Mhm. Und machen wirklich viel kaputt. Also, und das fand ich so furchtbar, dass ich gesagt habe zu meinem Mann, also es tut mir leid, ich weiß, eventuell wird es hier jetzt zu Hause noch ein bisschen turbulenter, aber ich würde gerne noch ein Unternehmen gründen wollen.
Super.
Genau, da hat er gesagt, jetzt dreht sie vollkommen ab. Aber ich habe natürlich auch mit vielen Geschäftsführern immer gesprochen, die immer gesagt haben, ja, die Frauen wollen ja nicht, wo ich immer gedacht habe, nee, Moment mal, also, dass wir Frauen nicht wollen, ist hier nicht das Problem. Mhm. Und da ist mir natürlich aufgefallen, was wir einfach in was für einem toxischen Arbeitssystem wir leben. Und ich hatte das ja nie so richtig, wie soll ich sagen, ich habe ja nie im Corporate richtig gearbeitet, außer dass ich ja, also außer dass ich halt selber letztendlich bei der Lufthansa war, aber das war ein anderes
Umfeld, ne? Das ist eine andere Arbeitsweise.
Ist was völlig anderes, ne? Also das heißt, ich habe das dann erstmal erfahren, wie das überhaupt abgeht in den Corporates und in den Unternehmen und was die Frauen da überhaupt alles so über sich ergehen lassen müssen und auch manchmal gar nicht aus böser Absicht, aber sozusagen, du musst funktionieren, ansonsten bist du raus. So, und das waren alles so Momente, wo ich gedacht habe, okay, Moment mal, also es muss doch möglich sein, das anders aufzugleisen, Strukturen zu verändern, Prozesse zu verändern, Unternehmen zu verändern, so dass es geht, so dass wir Frauengesundheit in Personalstrategien mitdenken und nicht rausdenken. Und das war die Geburtsstunde von Peaches. Und ich habe damals angefangen, habe erstmal sozusagen auch diesen ganzen Content, den ich bei Storchgeflüster damals schon aufgebaut hatte, mit über 1500 Video-Tutorials, mit einem 40-köpfigen Ärzte- und Expertenteam. Das habe ich quasi mitgenommen und habe erstmal eine Benefits-Plattform gegründet, weil ich gedacht habe, also das ist doch eine super Idee, dass wir eine Benefits-Plattform für Unternehmen haben, für Frauengesundheit, für Vereinbarkeit. So, habe ich das Ding auf den Markt geworfen, wollte wieder keiner haben. Also wieder gleiche Spiel. Ja? Also ich war dann auch so auf den ersten Bühnen und dann haben die, glaube ich, gedacht, hä?
Was ist denn mit der los?
Weißt du, so nach dem Motto Jobräder und so, das ist ja alles total verständlich, aber jetzt drehen sie vollkommen durch. So, und das war so, wo du wirklich gemerkt hast, okay, Moment, also ich bin jetzt glaube ich too early und ich muss es irgendwie anders frame. So. Und dann habe ich angefangen, mich mit Leuten, die ich sehr mag und die auch, wo ich auch weiß, die würden mir auch ganz, also die sind auch sehr ehrlich zu mir, ne? So, und die haben dann auch immer, haben mir ein paar Tipps gegeben und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, weißt du was, wir machen das jetzt anders. Wir machen eine Unternehmensberatung. Mein Mann, muss man dazu sagen, ist Partner in vielen Unternehmensberatungen gewesen. Also der ist, was das angeht, ehrlicherweise fit. Genau. Und der konnte mir sehr helfen, weil das ist natürlich auch wieder was ganz Neues für mich gewesen. Und ich habe wirklich dann mich lange hingesetzt und ein Konzept entwickelt, was eben Female Lifecycle Management heißt. Und es ist quasi ein datenbasiert, ein messbares Konzept für Unternehmen, um das Thema Frauenkarrieren wirklich messbar zu gestalten, mit eben all diesen Themen wie Frauengesundheit und sowas und Vereinbarkeit integriert. So. Dafür haben wir mehrere Awards gewonnen. Das freut mich natürlich total. Aber was viel wichtiger ist, ich habe das in wahnsinnig viele große Unternehmen bringen dürfen und es funktioniert. Und das war natürlich dann, also wir sind wirklich, wir kommen als Unternehmensberatung, wir machen eine Analyse, wir wissen danach alle blinden Flecken, die das eigene Unternehmen gar nicht jemals gesehen hat. Oder du dürftest diese Fragen, die wir stellen, auch gar nicht selber stellen. Dann bist du direkt im Knast. Also deswegen, wir dürfen halt auch ganz anders agieren und werten dann diese Daten anonym aus. Und Wir bringen sehr viel skandinavischen Wind rein und wir bauen dann quasi einen ganz individuellen Maßnahmenplan, wie dieses Unternehmen sich quasi verändern muss. Und das ist dann wirklich die Strukturen und Prozesse, wie die verändert werden müssen, damit es funktioniert. Und das hat dann so, und dann haben wir die Benefits-Plattform quasi als Gesundheitsdienstleistung mit dran geschlossen. Mhm. Und das funktioniert super.
Okay. Also ihr kamt durch eine ganz andere Tür, durch eine Consulting-Tür. Genau. Und nicht durch diese hier, wir bauen hier eine Plattform, von der erstmal ehrlicherweise die meisten wahrscheinlich sich am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, hä, was will die? Genau. So, und dann haben sie es aber verstanden. Okay, verstehen wir. Zu eurem Vorgehen kommen wir gleich auch noch. Da will ich natürlich ein bisschen genauer wissen, was ihr da macht. Das kannst du dir vielleicht schon vorstellen. Aber vielleicht erst nochmal die Frage vorab. Du hast hier erstmal eine gute Idee fängt immer mit einer guten Beobachtung an. Also du hast ja beobachtet, da ist ein Leid der Frauen, also auf der Frauenseite, die kriegen das Thema Vereinbarkeit nicht gewuppt. Sie haben mit Themen, mit frauenspezifischen Gesundheitsproblemen zu tun. Das kriegen sie nicht gewuppt. Nicht, weil sie zu doof sind, nicht, weil sie zu Frau sind, sondern weil es einfach strukturell schwierig ist. Vollkommen klar. Die Frage ist, wie konntest du den Unternehmen klar machen, dass auch sie ein Problem haben? Weil das ist ja, also die Perspektive der Frauen verstehen wir, glaube ich, alle, also mindestens mal alle Frauen. Was konntest du den Unternehmen auch als Argument an die Hand geben, zu sagen, hier, schaut da mal hin. Ja, das ist nicht nur deren individuelles Thema, sondern das ist auch euer Problem. Da müsst ihr auch ran.
Also du hast natürlich zwei große Hebel. Ne? Du hast einmal das ganze Thema Fachkräftemangel, dass du einfach sagst, in Zukunft ist klar, dass wir immer weniger Erwerbstätige haben auf dem Markt. Das heißt also, wenn du es nicht schaffst, die größte Personengruppe Deutschlands oder überhaupt die größte Personengruppe unserer Gesellschaft anzusprechen und ich sag mal wirklich zu halten und zu entwickeln und immer wieder in ihr Potenzial zu bringen, dann hast du sowieso in Zukunft ein Riesenproblem. So, das Zweite ist ja, dass unser Wettbewerb ja nicht mehr nur regional ist. Das heißt, der Arbeitsmarkt hat sich ja unglaublich verändert. Ich kann ja sowohl in einem Unternehmen in Hamburg arbeiten als auch in Amerika. Und wenn andere Länder mir bessere Umstände, bessere Möglichkeiten, bessere Themen anbieten, dann bin ich doch weg. Gerade als junger Mensch, dem irgendwie alle Türen offen stehen. Und das war natürlich so, wo man den Unternehmen schon natürlich sagen kann, hey, ihr steht unter einem gewissen Druck, euch auch zu verändern, weil ansonsten sieht es einfach schlecht aus. Selbst KI und solche Themen werden gewisse Dinge nicht lösen können. Und das ist natürlich ein großer Punkt. Aber das Zweite, womit die Unternehmen das halt sehr stark sehen, ist tatsächlich unsere Analyse. Dass die Unternehmen, die das gemacht haben, und es sind ja auch wirklich namhafte Unternehmen gewesen, oder sind wahnsinnig viele namhafte Unternehmen, die wir auch alle kennen, die wirklich danach baff sind, weil das natürlich Themen, wir analysieren Themen, an die sie niemals rangekommen wären. Und das gibt ihnen eigentlich eine komplett neue Sicht auf ihre Personalstrategien, auf Planung, auf Themen. Und wie gesagt, es ist auch das erste Mal, dass eigentlich klar wird, was hat das für einen Impact auf den Unternehmenserfolg. Es geht nicht mehr darum, ein bisschen soft darüber zu sprechen und ein bisschen, ich sag mal, wir machen mal ein bisschen Shishi hier und ein bisschen was für die Frauen Shishi da, sondern es geht darum, eine Strategie zu entwickeln, damit Frauen wirklich letztendlich vom Junior-Level gleich hochlaufen wie Männer zu letztendlich den Senioren-Leveln. Und das schaffst du, wenn du dir die jetzigen Statistiken und so anguckst, wie viele Frauen gibt es in Deutschland in Führungspositionen, wie viele Frauen sind in Boards oben verteilt, Aufsichtsräte, Vorständen etc. Du siehst ja, dass wir in Deutschland natürlich da absolute Defizite haben und gleichermaßen haben große Konzerne auch Quoten, die sie erfüllen wollen, die sie erfüllen müssen. Und sie merken natürlich auch, dass es schade ist, so viel Geld in junge Talente zu investieren, wenn sie dann am Ende verlieren an die Konkurrenz, die es dann vielleicht besser macht oder auch einfach an den internationalen Markt. Und ich glaube, da kommen wir langsam und der Mittelstand kann sich sowieso nicht mehr leisten. Also gerade die müssen eigentlich sofort aufwachen bei diesen Themen. Und es hat natürlich am Ende auch viel mit der Kultur zu tun, weil auch die neuen Generationen haben ja auch ein völlig anderes Verständnis. Das ist ganz witzig. Ich habe jetzt letztens mit Dominik Wirth telefoniert und der hat auch gesagt, also für unsere Generation ist das ja total normal, dass das auch so geteilt wird und ne, nicht der Mann macht alles und die Frau ist zu Hause. Und also für den ist mein Geschäftsmodell sowas von sinnvoll.
Logisch.
Ne, weil er gesagt hat, für die Gen Z oder für die Jüngeren ist das einfach so klar, dass sich da was verändern muss und dass du auf solche Werte in Unternehmen tatsächlich achtest. Ne? Und ich glaube, diese kulturellen Faktoren haben auch am Ende wieder was mit der kompletten Performance von Teams zu tun. Und das ist natürlich dann spielt, am Ende ist es ein großes Zahnrad mit ganz, ganz vielen.
Was ineinander spielt.
Ja, genau. Und das hat nachher, also das macht ganz viel.
Kommen wir doch mal jetzt, und ich habe mir hier auch schon wieder, ich sage immer, einen Knoten ins Taschentuch gemacht. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen zu den kritischen Fragen, aber jetzt erstmal würde ich noch besser gerne oder noch gerne noch besser verstehen, wie ihr vorgeht. Du hast jetzt schon so ein bisschen einen kleinen Cliffhanger eingebaut mit euren Analysen. Wie dürfen wir uns das ganz genau vorstellen? Jetzt kommt eine Firma, Mittelstand, ich sage dann hier immer Schraubenhuber und Co. KG, und die sagen, Frau Neuen, bitte, wir möchten da auch ein bisschen mehr lernen, was unsere Frauen umtreibt, welche Sorgen, Nöte, Ängste, wie wir das irgendwie vielleicht strukturell auch besser machen können, im Sinne unserer Wertschöpfung auch. Weil, sind wir ehrlich, am Ende geht es den Unternehmen auch darum, was ja vollkommen logisch ist. Wie geht ihr vor? Was macht ihr ganz konkret in diesen Interviews, in eurer Analyse?
Also wir gucken uns, wir ziehen eine gewisse Stichprobe an Frauen raus. Das heißt also, je nach Größe des Unternehmens brauchen wir eine gewisse Größe an Stichproben. Und dann sind es quasi 1:1 Interviews, die wir führen mit Frauen aus allen Altersstufen und aus allen Hierarchiestufen. Plus auch einige Männer dabei. So, damit haben wir wirklich 1:1 Interviews, die dauern eine Stunde und die drehen sich um sehr private Themen, also wirklich um alle Frauengesundheitsthemen, um Karriereentwicklung, um Kultur. Also ehrlicherweise nach dieser Stunde wissen wir alles über die Person, über das Unternehmen. Da ist nicht mehr viel, was wir nicht wissen, ehrlicherweise. Und das sind dementsprechend, und die Beraterinnen sind auch wirklich wahnsinnig darauf geschult, die sind super empathisch. Das ist, diese 1:1 Gespräche sind auch nicht wie ein Fragebogen, das ist eher wie ein Gespräch zwischen zwei Frauen, kann man sagen. Und zu diesen Interviews werten wir auch alle HR-Daten aus, die es gibt. Das heißt also, alles, was das Unternehmen in irgendeiner Weise zur Verfügung hat an HR-Daten rund um Female, egal ob es Recruiting ist, ob es sozusagen die Entwicklungsperformance ist, egal was es ist, wir werten es aus und wir gucken uns natürlich auch den Markt an. Also in welchem, wo ist die Konkurrenz, wer ist die Konkurrenz, wie sind die Benchmarks. Das heißt, und dann legen wir noch den Fachkräftemangel da oben drauf. Also wie wird es sich verändern jetzt auch in Zukunft, in den nächsten Jahren. Und aus diesem ganzen Konstrukt entsteht quasi eine Analyse, wo wir dem Unternehmen genau aufzeigen, okay, das ist euer Status quo und daran könnt ihr auch, also das ist das, was, wie es euren Frauen geht, wie, was sie sagen und so. Und das ist dann wirklich auch in Zahlen natürlich anonymisiert. Also da steht dann nicht Frau Müller.
Natürlich nicht.
Genau, also ne, das ist wirklich so, dass nachher auf niemanden zurückzuführen ist. Und das ist ganz wichtig, weil sonst würde uns auch niemand ehrlich.
Ganz genau. Und das ist. Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage. Ich komme ja selbst aus der Sozialforschung und weiß genau, mit welchen Hürden solche Art von Informationen zu bekommen sind, nämlich mit enormen Hürden. Das heißt also, ihr habt ja einmal sowas wie, was sagt ein Betriebsrat, also dass ihr überhaupt mit den Menschen darüber sprechen sollt. Wie wählt ihr Aussagen? Die Frauen denn auch bereitwillig? Warum ich? Muss ich da jetzt Aussage? Wie offen sind die? Wirklich, also es sind ja mehrere Layer, die sich da übereinander stapeln. Fangen wir mal an mit dem Thema Mitbestimmung und auch so. Also wie gelingt es euch da auch durch die Tür überhaupt zu kommen?
Also die Betriebsräte sind ehrlicherweise große Freunde von uns, weil wir natürlich eigentlich auf der Seite der Betriebsräte sind. Also wir machen ja was für die Menschen und was Gutes für die Menschen. Und wir hatten noch nie Ärger mit den Betriebsräten. Mhm. Ganz im Gegenteil, spätestens wenn sie den Fragebogen sehen, wenn wir denen das erklären, wir das auch nochmal individualisieren, beispielsweise dann auf die Betriebe oder ne, was dann auch deren Fragestellungen sind, die sie seit Jahren interessieren, wo sie aber irgendwie noch keine Antworten haben. Das heißt, wir individualisieren auch wirklich alles. Darüber hinaus haben wir auch wir haben auch kein Problem, die Frauen zu finden. Also wenn das dann rausgegeben wird und dann gucken die Leute natürlich, wer ist Peaches, kann man denen vertrauen? Ich mache vorher oft auch Interviews, dann, was dann im Intranet vielleicht auch gezeigt wird oder so. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Aber in den allermeisten Unternehmen haben wir überhaupt keine Probleme, dass die Frauen sich freiwillig melden, sagen, jawohl, da möchte ich gerne dabei sein. Also wir hatten sogar Unternehmen oder einige Unternehmen, wo Frauen uns danach noch angerufen haben und gesagt haben, ich habe gehört von der Kollegin, dass das hier gerade läuft und ich wurde nicht ausgewählt, darf ich trotzdem mitmachen? Ich habe was zu sagen. Also die Frauen, die in den Unternehmen arbeiten, haben ein großes Bedürfnis, die Dinge ja auch besser zu machen und natürlich auch die Strukturen und Prozesse zu verändern. Und ich meine, wer weiß es denn besser als die eigenen Mitarbeitenden? Und das ist auch für uns so wertvoll, weil wir bekommen Informationen, auf die wären wir alleine niemals gekommen, weil das sind teilweise so so detailreiche Dinge, die du auch nur weißt, wenn du selber in diesem Konstrukt arbeitest und oder wie man es auch lösen könnte. Also ne, da ist natürlich auch das Thema Hierarchie, dass du einfach merkst, Leute, die eine niedrige Hierarchie haben, die werden oft in Konzernen natürlich gar nicht gehört, weil die gibt es ja quasi gar nicht. Aber durch uns bekommen sie quasi eine Stimme, die auch oftmals total wichtig ist. Und das in der Gänze, muss man sagen, ist nachher für alle, auch gerade in dem Moment, wo die Unternehmen rausgehen und sagen, wir machen sowas, wir wollen ehrlich verstehen, was braucht ihr. Das ist natürlich, macht auch kulturell was mit so einem Unternehmen und löst natürlich auch so eine Welle aus, dass man sagt, oh, man will sich ehrlich auf einmal mit solchen Themen beschäftigen. Und jeder, der Peaches dann auch googelt, weiß ja auch, dass wir jetzt wir sind kein Wohlfahrtsunternehmen. Mhm. Also gar nicht, ne? Wir kommen wirklich mit diesem klaren, also Unser USP ist ja auch, dass es wirklich nachher Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben soll. Also es geht nicht nur darum, sozusagen, wie gesagt, so ein bisschen alle netter zu machen, damit wir irgendwie alle im Kreis tanzen können.
Damit alle sich wohler fühlen, sondern es geht schon um Wertschöpfung.
Es geht uns wirklich um Wertschöpfung, um Firmen wettbewerbsfähig aufzustellen. Und das natürlich, es geht immer darum, wie kriegst du die Leute in ihre Leistungsfähigkeit, wie kriegst du sie in ihre Performance, in ihre Potenzialentfaltung. Mhm. Das ist natürlich der Grundgedanke. Und das aber damit zu verbinden, ist für viele halt vollkommen neu. Aber ehrlicherweise ist es bei uns Frauen, der
naheliegendste Gedanke eigentlich.
Es ist die Base. Also, ne, so, und Frauen brauche ich das natürlich nicht erklären, aber und auch da, ne, das war auch, das merke ich halt auch, wenn ich in Unternehmen oft vor rein männlichen Führungskräften spreche und denen das erkläre, was ist Female Lifecycle Management, warum braucht ihr das, dann haben die das nach einer Stunde auch begriffen. Mhm. Also das ist dann nicht mehr so, dass die sagen, nee, haben wir nicht verstanden, die sind ja schlaue Kerlchen. Aber die haben sich einfach mit diesem, die sind anders sozialisiert, das ist eine andere Generation, die haben mit diesen Themen nie was zu tun gehabt und die sagen,
es ging auch so. Julia, es ging auch jahrelang so und da kommen wir ja gleich auch noch zu denen, wie sich Demografien und so weiter verändern. Aber vielleicht jetzt nochmal, ich meine, Haken dran, ich kann verstehen, ihr macht da ganz viel Vertrauensarbeit, damit die Frauen euch auch ihre Sorgen, Nöte, Ängste schildern. Es ist natürlich klar, dass die Informationen nicht weitergegeben werden. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr dann durch seid mit eurer Analyse, dass dann sofort eure Auftraggeber kommen und sagen, und was haben sie gesagt, die Frauen? Sag doch mal. Also ich sag mal, das Interesse daran ist doch bestimmt wahnsinnig groß, oder?
Das ist riesig. Wir würden nie Daten rausgeben, das kann ich an der Stelle sagen. Vorher müssen sie mir alle meine Gliedmaßen und sonstiges abschneiden. Nein, bei uns geht nichts raus. Das Schöne ist aber, dass wir in der Analyse quasi nicht nur Zahlen, Daten, Fakten haben, sondern auch O-Töne. Mhm. Und daran bekommt man schon sehr stark als Unternehmen ein Gefühl, was hier los ist. Ne? So. Mhm. Und das ist schon für viele Unternehmen wahnsinnig wachrüttelnd und gleichermaßen aber auch, ich erlebe die Unternehmen, die mit uns arbeiten, die sagen wirklich, nein, wir wollen was ändern. Und dann ist ja sozusagen auch der zweite Schritt dieser Maßnahmenplan, den wir eben am Ende dieser Analyse erstellen und sagen, okay, das sind die nächsten 5 Steps, die ihr machen müsst. Ne? Mhm. Und dann geht es eben wirklich daran, sozusagen neue Strukturen, neue Prozesse zu schaffen, gewisse Dinge auch zu verändern. Und wir helfen natürlich, viele Dinge können die Unternehmen aber zum Teil auch selber machen. Aber wir sagen dann auch nicht, danke, tschüss, es war nett bei euch, sondern ganz, ganz viele Unternehmen sagen auch, nee, könnt ihr zum Beispiel, wir wollen jetzt Top-Job-Sharing einführen, aber wir wissen gar nicht so richtig, wie gleist man das richtig auf, sodass es auch wirklich fliegt? Also was braucht es dafür? Oder, ne, oder wir machen dann Workshops dazu. Oder egal, was es ist. Also es ist ja von bis neu, ein Reboarding-Prozess. Also egal, was es ist, was sich irgendwie um diese Themen dreht, wir machen es auch in Form von, dass wir den Unternehmen...
Umsetzung auch, also nicht nur...
Mhm. Ja. Genau. Okay. Und dann aber auch bei der sozusagen dann auch natürlich bei dem, wenn wir nach 2 Jahren gucken, wie läuft's denn, ne? Dass wir dann wieder reinkommen und sagen, wie sieht's denn jetzt aus?
Die Validierung oder Evaluation. Also okay. Wenn du mal so die 3, 4, 5 Top-Schmerzpunkte nennen solltest, die ihr so findet, die immer wieder kommen in Bezug auf Female Life Cycle, was sind die Hauptthemen?
Also die Hauptthemen ist tatsächlich das Ignorieren der Frauengesundheit. Also du kannst, es gibt keine Frau, die nichts hat. Also ganz wenige. Also das ist gar nicht an...
Also auch frauenspezifische Themen. Also nicht Gesundheit, sondern wirklich nee. Frauen. Also was wäre da zu nennen? Also das wäre sowas wie Menstruationsbeschwerden. Was noch?
Also eher Wechseljahre, Riesenthema.
Riesenthema.
Riesenthema, Wechseljahre. Das ganze Thema Kind und Karriere. Die Frauen versuchen alle ihren Kinderwunsch wahnsinnig lange nach hinten zu schieben, damit sie irgendwie möglichst Senior in, also dieser ganze Weg, Familienplanung, wann ist der richtige Moment, das, also, und dann klappt es nicht, dann sind sie in Prozessen, wo alles ganz furchtbar ist. Also dieses ganze Thema rund um Familienplanung ist ein Riesending, dann hast du das ganze Thema Wechseljahre, du hast es davor schon angesprochen, das Thema Zyklus wird auch immer intensiver, weil du einfach durch die Veränderung der Umwelt, dadurch, dass wir uns immer schlechter ernähren, immer mehr Plastik in unserem Körper haben, also dadurch, dass sich einfach Dinge auch verändern, haben wir auch mehr Themen und gerade unser weibliches Hormonsystem reagiert halt unglaublich empfindlich auf viele Dinge. Es gibt mittlerweile viel mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten, viel mehr solche Themen wie Endometriose. Alles geht durch die Decke und auf einmal kommt alles, ploppt alles auf und du denkst, Mensch, war das denn früher noch nicht da? Doch, es war da, aber es hat niemand drüber gesprochen und musste es alleine da durch. Was aber gleichermaßen nicht kommt, ist, dass es kommen zwar immer mehr gute Ärzte, aber du hast in vielen Bereichen nichts, wo die Frauen schnell an Hilfe kommen. Und Zeit ist der wichtigste Faktor, wenn es um das weibliche Hormonsystem geht. Weil das weibliche Hormonsystem, wenn es erstmal aus der Balance gerät, dann ist es quasi eine Abwärtsspirale. Es wird nie besser, es wird nur schlechter.
Und wenn man nichts dagegen tut.
Genau, und wenn du aber nicht weißt, was du tun sollst, weil du 3 Jahre nicht weißt, warum du in den dass das die Wechseljahre sind und nicht, als beispielsweise schönes Beispiel sind Gelenkschmerzen. Frauen haben unglaubliche Gelenkschmerzen und gerade im Handel oder nehmen wir mal die Pflege, wo Frauen wirklich auch ganz darauf für Beine sind oder so und viel auch körperlich arbeiten. Dann hast du unglaubliche Gelenkschmerzen und sagst, puh, ich muss meinen Job reduzieren. Ich schaffe das nicht mehr. Mein Körper schafft das nicht mehr. Hätte man diesen Frauen gesagt, dass das einfach nur ein Östrogenmangel ist, dass das ein hormonelles Defizit ist, was man hätte auffüllen können, das wusste halt leider der Orthopäde nicht, dann hätte man den Frauen helfen können. Und da sieht man halt auch, dass wir medizinisch an einem Punkt sind, wo man sagen müsste, diese Aufklärung aller Mediziner müsste eigentlich das ganze Hormonsystem integriert haben, hat es aber nicht. Also das heißt, das sind viele Faktoren, die einfach strukturell im Defizit sind und die wir natürlich eben dann auffangen.
Und die dann wiederum das Thema der Arbeit beeinträchtigen, also damit auch eine Wertschöpfung irgendwie mindern können. Genau. Jetzt könnte sich ja ein Unternehmen auf die Position setzen und sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber warum sind wir denn dafür verantwortlich, dagegen was zu tun? Das soll doch bitteschön unser Gesundheitssystem machen. Ja, warum sollen wir denn das jetzt auch noch machen? Also das wäre einmal die Position und die andere Frage auch, erwarten oder wünschen das doch auch Frauen, dass das Unternehmen darauf eine Antwort hat? Oder sagen die, das wäre mir sogar eher unangenehm, im Unternehmenskontext darüber zu reden? Weil das ist ja auch stigmatisiert, das ist schambehaftet, das ist ja nichts, worüber man ebenso mal mit seiner Führungskraft spricht, so übrigens Chef, ich bin in Wechseljahren oder keine Ahnung, ja? Also das ist ja nicht selbstverständlich, diese Verlinkung.
Nee, genau. Und das wäre auch der zweite Punkt. Also der zweite große Punkt sind Führungskräfte. Also ne, ob eine weibliche Karriere gelingt, hängt massiv an den Führungskräften. Und das übrigens hat auch eine Studie gezeigt, die wir jetzt zusammen mit Mercer gemacht haben. Also wenn man was haben möchte, was man seiner Firma mal schwarz auf weiß hinlegt, sollte man sich nur diese neue Studie, das ist eine HR-Studie von Mercer und uns, die ist jetzt gerade erschienen. Und die hat es eben auch nochmal gezeigt, was sind die großen Faktoren. Ne? So, und das, was du gerade angesprochen hast, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil wann Frauen, die sind, die erwarten das, man hat es ja die Jahre nicht gekannt. Also ne, deswegen ist da noch gar nicht so eine hohe Erwartungshaltung. Aber in dem Moment, wo die Frauen merken, da gibt es was, und man merkt, bei Jüngeren ist eine ganz andere Erwartungshaltung da, dass sich natürlich Arbeitgeber darum kümmern. Aber ich sehe gerade eine wahnsinnige Veränderung. Mhm. Wir enttabuisieren diese Themen. Wir reden darüber in Unternehmen, wo wir sind, wo wir Vorträge machen. Die sind rappelvoll. Die Frauen sitzen da in mittelständischen
großer Unternehmen. Großer Zahl. Überall.
Mhm. Diese Vorträge, die boomen. Und da sitzen Frauen drin, da sitzen dann auch männliche Führungskräfte drin, die sagen, nee, ich will mir das mal anhören, auch wenn, was ist denn überhaupt los mit Frauen in den Wechseljahren, damit ich das überhaupt auch mal verstehe. Wir machen auch viel so, dass wir eben mit Führungskräften auch in die Schulung gehen, weil das ist, das erstmal zu verstehen und auch zu wissen, okay, die fährt nicht von der, die meint, also dieses Konstrukt in den Wechseljahren mal zu verstehen, was das alles macht, auch mit dem Gehirn und neurologisch und so, das ist schon wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wer das auch als Führungskraft versteht, der weiß auch ganz anders, wie muss er weibliche Karrieren fördern, wenn er das wirklich will. Und hier kommen wir natürlich an einen Punkt, was eben dann letztendlich natürlich wieder ausschlaggebend auch ganz, ganz für die Kultur ist.
Ja,
und
klar.
Wie natürlich so ein Unternehmen am Ende auch am Tag performt gemeinsam.
Okay, also das heißt, ich habe verstanden, da geht es auch ganz viel darum, überhaupt mal eine Awareness zu schaffen, eine Aufklärungsarbeit zu leisten und damit auch den Frauen oder auch den Unternehmen logischerweise etwas an die Hand zu geben, um da wirklich gut mit umzugehen. Wenn du in einem Satz überhaupt diesen Female Life Cycle definieren müsstest, weil die Frage kommt ja bestimmt auf, was würdest du sagen?
Wie meinst du mit definieren?
Also was würdest du sagen, was ist denn Female Life Cycle? Ja, für dich ist der Begriff so selbstverständlich. Mhm. Wie würdest du das fassen? Wie jemand kommt und sagt, habe ich noch nie gehört, was ist das denn?
Die weiblichen Lebensphasen in Bezug auf Karriere. Also ich glaube halt, dass wir Frauen sind in verschiedenen Lebensphasen immer drinne. So. Und jede Lebensphase hat leider das Potenzial, uns aus der Karriere zu hebeln. Das funktioniert nicht wie bei Männern, linear nach oben, sondern wir haben aufgrund unserer hormonellen Grundstruktur oder ne, evolutionsbedingt haben wir einfach diese Gaps, die man ja letztendlich in Zahlen auch überall sehen kann. Und die gilt es ja letztendlich zu überwinden und als Unternehmen sozusagen hier die Brücken zu bauen, um zu sagen, okay, ich schaffe eigentlich für jede weibliche Zielgruppe eine perfekte Employee Experience, damit ich am Ende letztendlich meine Quoten und natürlich auch dieses Chancengleich wirklich erfülle und nicht nur darüber rede.
Ich komme jetzt mal ein bisschen fies von der Seite, Julia, und setz mir mal den Kritikerhut auf. Denn im Moment erleben wir ja Fachkräftemangel. Ja, gibt es in bestimmten Branchen. Wir haben aber auch das andere Extrem. Ich höre von sehr vielen Menschen, die Statistiken sagen es auch, dass gerade Frauen in einem vorangeschrittenen Alter, nicht nur Frauen, aber da besonders, auch Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu erhalten oder überhaupt, wenn sie mal jenseits der 50 sind, noch was neu zu finden, ist sehr schwierig. Jetzt kommt ihr und sagt, liebe Unternehmen, ihr müsst noch mehr für die Menschen tun, also für die Zielgruppe der Frauen. Ihr müsst denen entgegenkommen, wenn sie Probleme haben mit den Wechseljahren. Und es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ich wäre froh, wenn ich überhaupt einen Job kriege oder wenn ich meinen behalte, weil so viele Unternehmen schicken die Mitarbeitenden mit Ende 50 schon nach Hause. Ich bin ja total auf deiner Seite, dass es wichtig und richtig ist. Nur im Moment haben wir auch eine harte Realität. Was begegnet euch da an Argumenten, an Gegenwind? Ist jetzt vielleicht nicht gerade der Feelgood-Ecke, wo wir uns aufhalten, aber gehört ja zur Realität dazu.
gehört zur Realität dazu und das müssen wir auch ganz ehrlich ansprechen. Mhm. Das Interessante ist, dass die Wechseljahre tatsächlich mit Ende 30 beginnen. Also das heißt also, wir haben ganz viele Frauen, die mit Ende, da sind die einen noch sozusagen in der Endphase, sagen, oh, jetzt muss ich aber schnell hier noch.
Reproduktion, ja.
Ja, da ist bei denen, da herrscht noch ein anderes Thema. Und die anderen gehen tatsächlich in Richtung Wechseljahre. So, das bedeutet also auch da, wir reden eigentlich gar nicht von also das sind ja keine alten Frauen, ne? So. Und ich, also wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich mich wahnsinnig für Ü50 einsetze. Mhm. Auch auf LinkedIn bin ich dafür ja sehr bekannt, weil ich eben der Meinung bin, dass wir viel zu viel Wissen über Bord werfen. Mhm. Und dass wir ja auch in den Unternehmen wirklich ein Problem haben damit, dass wir sozusagen die Älteren viel zu schnell gehen lassen. Mhm. Und ich meine, auch das wird uns gesellschaftlich noch wahnsinnig auf die Füße fallen, Stichwort Gesundheitssystem, weil die Leute sitzen zu Hause, finden keine neuen Jobs und werden irgendwann krank. Also ne, du wirst nicht, also das ist so, das, wenn du keine Aufgabe mehr hast, wenn du nicht richtig gebraucht wirst, dann wirst du schneller krank. Auch da gibt es Studien zu. Also das wird uns eh noch gesellschaftlich auf die Füße fallen. Geschweige denn, dass ich glaube, jetzt haben wir gerade ein Gap, aber irgendwann werden wir die Leute auch wieder brauchen. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, als Unternehmen zu verstehen, also gerade, und das merken wir immer, wenn es natürlich darum geht, Leute zu entlassen, ist es ja oft, weil man eben vorher es nicht geschafft hat, eine gewisse Performance herzustellen. Also wenn es dem Unternehmen besser gegangen wäre, dann hätte man die Leute jetzt vielleicht auch nicht entlassen müssen, weil dann hätte man viel mehr Aufträge gehabt oder eine bessere Auslastung oder whatever. Das heißt also, im Vorhinein ist schon was schiefgelaufen. So, und viele Unternehmen, die mit uns arbeiten, die sagen halt, es geht ja wirklich jetzt darum, in Zukunft sich anders aufzustellen, damit man eben letztendlich auch gerade die weibliche Zielgruppe, wo viele vielleicht oft sagen, ja, nach der Elternzeit hat die sowieso keinen Drive mehr, die kommt wieder, ja, die macht noch ihren Teilzeitjob, aber ich sag mal so, das Karrieretier ist die nicht mehr. Also da gibt's ja viele, wo ich merke, was du schon gesagt hast, da kommt auch sehr viel Negatives, ne?
Ja, natürlich.
Mhm. Aber du wirst die in Zukunft, also wenn du willst, dass du als Unternehmen wieder richtig aufgleist, dann wirst du es nicht ohne Frauen schaffen. Und wenn dann brauchst du halt, und die musst du halt voll in ihrer Karriere aber halten. Und das wirst du nicht schaffen mit ein paar warmen Worten. Also dafür sind wir ja auch alle viel zu gebildet mittlerweile, viel zu schlau. Und ich glaube einfach, dass die Unternehmen, die das erstmal begriffen haben, wie dieser Kreislauf funktioniert, und das ist ja sehr schnell eigentlich zu begreifen, wenn man sich die Zahlen und alles dahinter anguckt, dann stellt sich diese Frage nicht mehr, warum müssen wir das machen? Und wir sehen eben ja auch, dass die Performance sich tatsächlich verändert. Also, dass wenn auf einmal diese Unternehmen diese Wege gehen, dass auf einmal das doch einen hohen Impact auf den Unternehmenserfolg hat, was sie vorher gar nicht gedacht haben. Und das ist natürlich dann der Schlüssel zu allem, ne? Dass du merkst, okay, das, was du machst, hat auch, wie man so schön sagt, ein Return. Ne?
Dass ja,
man
ein Return, einfach, genau.
Ja,
ein,
dass man genau. sagt, okay, da kommt es auch finanziell dann oben mehr rein, weil die sind einfach auf einmal ganz anders drauf. Und jemand, der nicht, und ich meine, das weiß man einfach, jemand, der nicht in seinem, also nicht in seinem Potenzial ist, und bei uns Frauen spielen da einfach viele Themen mit rein, die Männer gar nicht nie und nimmer haben werden. Und da können wir auch gar nichts dafür. Das ist nicht, weil wir schwächer sind oder weil wir, weiß ich nicht, weil wir mehr jammern. Ganz im Gegenteil, ich möchte mal Männer sehen, die 4 Kinder bekommen haben, ob die überhaupt noch aufstehen würden morgens. Also ich glaube einfach, dass dieses, wenn man sich dieses Konstrukt endlich bewusst macht und sagt, okay, wir bauen endlich Strukturen. Man sieht es ja auch in anderen Ländern, in Skandinavien und so, da funktioniert es ja. Also es geht natürlich auch schon darum zu sagen, wie können wir letztendlich hier in Deutschland jetzt auch nachhaltige Strukturen aufstellen, gerade wo der Staat eben auch noch hinterherhängt. Ne? Also auch da, im Moment, die Regierung ist auch nicht so, dass sie die Dinge erfüllt, die ich mir wünschen würde. Ne? Also auch diese hängen natürlich wahnsinnig hinterher, um eben Strukturen und Prozesse zu schaffen, die letztendlich die Unternehmen auch noch entlasten würden in diesen Bereichen.
Also wenn man ganzheitlich denkt, wenn man langfristig denkt, strategisch denkt, dann macht das alles total Sinn. Ich beobachte halt nur im Moment, haben wir ja in Teilen zumindest eine wirtschaftlich angespannte Situation. Wir haben eher nicht einen Arbeitnehmermarkt und das bringt Unternehmen manchmal vielleicht auf Gedanken, die strategisch betrachtet nicht schlau sind. Ja, dass sie also versuchen, genau an solchen Dingen zu sparen oder überhaupt nicht erst darauf einzugehen. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass es schon auch mindestens mal so Menschen braucht wie dich, die dann das Votum hochhalten dafür und da wirklich sich auch einbringen. Und du hast jetzt schon mal gesagt, also gibt es denn irgendwie so ein bisschen was an Zahlen oder was man auch so aus Schweden lernen kann? Es ist ja immer, die Skandinavier werden uns ja immer so ein bisschen als leuchtendes Vorbild hochgehalten, dass sie insgesamt in dem Thema sehr, sehr weit sind. Was kannst du denn da berichten?
Naja, sie sind uns insofern, also dieses ganze Thema Diversity, so wie wir das hier so krass spielen, haben die gar nicht, weil es einfach alles total normal ist. Mhm. Also diese Integration von solchen Themen oder Familie ist einfach viel besser geglückt. Während wir das ja versuchen, irgendwie totzuschweigen, wir versuchen, das wahnsinnig zu trennen, Beruf und Privat. Dabei lässt sich das ja gar nicht so richtig trennen. Also das eine gehört zum anderen, das andere bedingt das andere. Und ich glaube, das zu verstehen, das tut uns gut und tut auch den Männern gut. Also ich sehe ja auch immer mehr, die auch sagen, nein, ehrlicherweise, das sind auch so, also auch Ältere, die sagen, ey, weißt du was, das hätte es mal früher vor 20 Jahren geben sollen, das hätte uns so geholfen. Und ich auch da ne, nochmal zum Thema ne, Personal abbauen. Ich sehe ja, angenommen, es sind ja immer dieselben, die rausfallen. Also wenn Personal abgebaut wird, jetzt beispielsweise wieder zurück ins Home, ins Office gerufen wird, es kündigen ja dann dieselben Leute. Und am Ende hast du dann Thomas 1, 2, 3 da sitzen im Unternehmen, die letztendlich noch da bleiben. So, dann hast du eigentlich eine sehr, du hast, was deine Belegschaft angeht, triffst du ja eine sehr klare Wahl, wer da bleibt und wer nicht. Und auch das ist spannend zu sehen, weil wenn du dann wieder auf die Studien gehst, dass letztendlich Thomas 1, 2, 3 zwar alle nett sind und wir mögen die Thomas, darum geht's nicht, aber dass die sicherlich nicht das beste Ergebnis hervorbringen werden für das Unternehmen, weil sie einfach alle drei gleich sind, dann wissen wir einfach, dass das funktioniert kurzzeitig, um Geld zu sparen, aber langfristig brauchst du halt irgendwie ein Unternehmen, was mehrere Lebensrealitäten präsentiert oder repräsentiert, um am Ende eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist das, was viele schon begriffen haben, was man aber noch versucht, ich glaube, in den letzten Jahrzehnten, und das ist das, wo wir dann so neidisch, glaube ich, auf andere Kulturen schauen, wie beispielsweise die Skandinavier, die es einfach viel, viel natürlicher leben, wo auch das Thema Familie viel mehr integriert, auch tatsächlich auch bei hohen Managern im Terminkalender stattfindet. Es ist da alles viel natürlicher und Familie ist kein Defizit, sondern es ist klar, diese Gesellschaft, die Unternehmen und all das, was wir Zukunft nennen, kann doch auch nur funktionieren, wenn wir es Frauen und Paaren ermöglichen, eine Familie zu gründen. Mhm. Also die CEOs von morgen können nur geboren werden, wenn wir es Frauen erlauben, Kinder zu bekommen. Mhm. Und an dem Punkt sind wir aber nicht.
Gesellschaftlich kommen wir gleich auch noch zu. Jetzt noch eine letzte Frage, so direkt aus dem Unternehmensumfeld. Wie gut seid ihr beraten, dieses Thema sehr eng an Diversity zu koppeln oder eben genau nicht? Weil da besteht ja eben genau auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich in eine gewisse Ecke stellt, dass man vielleicht auch da wieder mit dem Thema marginalisiert wird. Also wie sehr habt ihr das auf dem Schirm?
Also wir sind relativ, ich will nicht sagen entkoppelt, aber es ist tatsächlich so. Wir, unser ganzes Branding geht spitz Richtung Female. Und das hat auch schon das war für mich auch ganz wichtig, weil das sind meine Fokusthemen, das ist das, was ich kann. Und da würde ich auch sagen, ich kenne in Deutschland niemanden, der diese ganzen Themen, glaube ich, so umrissen hat mittlerweile, wie ich es gemacht habe. Das heißt also, ich könnte das aber nicht beispielsweise für den gesamten Diversity-Bereich behaupten. Nie und never. So, und deswegen, ich kann definitiv von mir sagen, das Female-Thema, das kann ich wie keine zweite. Und zwar in allen Lebensphasen. Und das ist das, was mein Fokus ist und wo ich auch nicht von weggehe. Also es wurde ganz oft gefragt, ja, aber Diversity ist doch super, wo ich gesagt habe, finde ich alles super. Es geht mir gar nicht darum, irgendwas abzuwerten oder so, aber ich möchte einfach den Unternehmen klar sagen, wenn sie mit mir arbeiten oder wenn
dann
sie mit
geht's darum.
Arbeiten, dann geht es um Frauen. Also, ne, dann geht es wirklich darum, weil für mich ist das ist die größte Zielgruppe gesamtgesellschaftlich. Und da möchte ich gerne viel mehr und spitzer draufgehen, als wir das je vorher getan haben. Und das hat sich ehrlicherweise als gute Positionierung ergeben. Ja.
Für dich, für das Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben, und das würde ich zum Ende ganz kurz noch mal wenigstens mal erwähnt haben, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck davon bekommen, dass du nicht nur einfach dich damit auseinandersetzt, wie geht's der einzelnen Frau besser, ganz sicherlich, sondern das ist ja ein gesellschaftlicher Auftrag, den du da irgendwie in dir offensichtlich spürst. Also man kann dich auch erleben als Frau mit viel Energie, mit einer gewissen frechen Schnauze. Du schreibst toll, finde ich. Also ich lese sehr gern auch deine Beiträge. Und das ist dir selbst ja auch nicht verborgen geblieben, dass du mit deinen Worten Wirkung erzielst. Und deswegen hast du gerade ein Buch geschrieben. Ich atme ein, ich raste aus. Es ist noch nicht draußen. Wann wird dieses Baby das Licht der Welt erblicken?
Am 27. September wird es das Licht der Welt erblicken und es war eine spannende Erfahrung.
Ja, genau. Ich lese mal einen Satz hier aus, der steht: Wann sind Frauen in unserem Wirtschaftssystem eigentlich al dente und wann begreifen wir endlich, dass die jungen Hasen zwar schneller laufen, die Alten mit über 50 jedoch die Abkürzungen kennen? Lesen Sie morgens auch die Nachrichten und fragen sich, ob das, was da geschieht, noch Regierung ist oder eher Gruppentherapie? Also ein kleiner Vorgeschmack auf das, wie du schreibst, worüber du sprichst. Was würdest du sagen, worum geht's ganz genau in deinem Buch? Ich atme ein, ich raste aus.
Der Untertitel ist ja, warum wir in einer gereizten Republik den Verstand verlieren. Und ich konnte mich gar nicht so eingrenzen, weil auf LinkedIn schreibe ich ja sehr politisch und sehr wirtschaftlich. Da habe ich ja gar nicht, also da ist witzigerweise das Frauenthema natürlich
eines
mit
davon
mir verbunden, aber das ist gar nicht das, was ich da sehr publiziere. Und damit bin ich ja auch so viral gegangen eigentlich, dass ich mich eigentlich zu ganz normalen Themen rund um Politik und Wirtschaft und Gesellschaft äußere. Sehr klar, ich habe eine sehr klare Meinung und das darf ich ja auch als Unternehmerin haben, weil ich ja sozusagen von keinem Corporate auch, ich sag mal, einen politischen Maulkorb aufhabe. Das heißt also, ich darf und ich sage auch sehr deutlich, wie ich Dinge sehe, die in der Regierung passieren. Und das hat wahnsinnig Radius bekommen und so sind Verlage auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir würden gerne mit Ihnen sprechen, das ist so großartig. Und so ist dieses Buch entstanden und es geht wirklich darum, also es hat mehrere Teile, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, ein Ü50-Teil gibt es auch und dann gibt es aber auch dann am Ende diesen großen, oder es gibt auch einen Female-Teil. Und das Witzige ist, dass ich das Buch vielen Männern zum Probelesen gegeben habe. Und die gesagt haben, das ist das beste Buch, was sie seit 15 Jahren gelesen haben, weil sie gesagt haben, Julia, ganz ehrlich, du hast mich vorher mit diesen ganzen Themen rund um Politik, Wirtschaft und so, hattest du mich so abgeholt, dass ich beim Female-Kapitel nicht aufgehört habe zu lesen. Und
auch wieder.
Weil sie halt auch die Art und Weise, wie ich schreibe, dann lustig oder unterhaltsam fanden und gesagt haben, also du legst ja dein Buch bei drei Viertel nicht weg, wenn du es super findest. Und die haben das dann tatsächlich zu Ende gelesen und haben gesagt, Julia, ich bin das erste Mal sensibilisiert worden für diese Themen, aber auf eine so wahnsinnig humorvolle Art und Weise, dass die auch jetzt teilweise Dinge in ihren Unternehmen verändern oder so. Und das freut mich natürlich wahnsinnig zu hören.
Sehr, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du bist da echt ein Riesenhook, kann man sagen. Ja, da bist du echt eine Meisterin, wirklich die Dinge mit Humor, aber auch mit pointiertem Fingerzeig auf den Punkt zu bringen. Und deswegen, also ich wünsche dir ganz viel Erfolg, liebe Julia. Was wird dein nächstes Unternehmen sein, was du gründest?
Jule, ich hoffe erstmal gar keins.
Mann hört nicht zu, du kannst offen reden.
Ja, genau. Also, nein, ich ehrlicherweise, also ich habe mir wirklich vorgenommen, weil ich ja echt, ich habe unmenschlich viel gearbeitet die letzten Jahre. Und ich muss sagen, ich wachse ja gerade, also meine persönliche Brand, die Julia Neuen Brand, mal neben Beaches, die wächst einfach gerade so unglaublich stark und da entstehen so viele Dinge gerade, die ich wahnsinnig spannend finde, die quasi eher so in die Richtung gehen, dass ich ganz viel auf Bühnen stehe, ganz viel solche Sachen, Moderation, TV, in die Richtung. Aber weil ich ja auch dieses Unterhaltsame, also ich unterhalte gerne Menschen und wie gesagt, gerne mit Humor. Und das merke ich gerade, da geht gerade so die Richtung hin. Und mal gucken. Also ich bin für alles offen. Mal schauen.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut von dir informiert und auch unterhalten gefühlt. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dasein, für deinen Besuch und für unser schönes Gespräch. Vielen Dank, liebe Julia, und alles Gute für dich und bis du mal wieder hier eincheckst bei Good Work.
Vielen Dank.
Was für ein Energiebündel, die liebe Julia. Also sehr, sehr beeindruckend und wie sie wirklich da ein Unternehmen nach dem anderen hochzieht. Und wenn man vielleicht sowas wie ein Prinzip erkennen kann, und das wiederholt sich jetzt ja in den vielen, vielen Folgen, die ich hier schon mit Gründerinnen, mit UnternehmerInnen gemacht habe, dann ist es das, dass sie wirklich einen Bedarf erkannt hat und dass sie sich nicht hat abschütteln lassen und immer wieder versucht hat, irgendwelche Ansatzpunkte zu finden und auch zu ihren, naja, Scheitern, aber ihr wisst schon, also auch von Niederlagen sich nicht hat niederstrecken lassen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn eins ist klar, egal was wir vorantreiben wollen, ob das eigene Unternehmen, vielleicht aber auch in Anführungszeichen nur ein Projekt im eigenen oder im Unternehmen, in dem ich angestellt bin. Wenn ich mich vom ersten Windstoß umpusten lasse, wird es niemals erfolgreich durch die Tür gehen, weil sonst war es nicht ein Projekt, kein Herzensprojekt, kein großes Vorhaben, sondern einfach nur ein To-Do. Und das ist bekanntermaßen leicht zu bezwingen, mehr oder weniger. Aber in allen anderen Fällen brauche ich sowas wie eine gewisse Resilienz. Ich brauche eine gewisse Stamina, da durchzugehen und darf mich nicht so sehr irritieren lassen von den Gedanken, die ich meistens nur im Außen vermute, die da gar nicht so laut sind, wie sie in meinem Kopf dröhnen. Und da scheint Julia wirklich ein Role Model zu sein. Ich bin sehr gespannt auf ihr Buch. Das wird sicherlich ein Erfolg sein. Also alles andere kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, denn sie wird wahrscheinlich die richtigen Hebel zu bedienen wissen. Auch ich versuche, und da bin ich ganz ehrlich, Hebel zu bedienen. Ein Hebel zum Beispiel ist, dass ich mich freue, wenn ihr über Spotify vor allen Dingen, aber auch über Apple einfach ein paar Sterne da lasst, wenn ihr eine Rezension da lasst. Wenn ihr das Gefühl habt, das Thema Good Work ist bei euch in eurem Umfeld genau richtig platziert, sei es als ein Impulsvortrag oder sei es vielleicht auch als, dass ihr einen Gast vorschlagen möchtet, da muss ich ein bisschen, wie sagt man so schön, Erwartungsmanagement betreiben, denn meine Liste ist für dieses Jahr komplett dicht. Aber dennoch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt hier was an Themen einbringen, dann sagt das gerne. Aber vor allen Dingen auch, wenn es andersrum Good Work in eurem Unternehmen zu platzieren gilt. Ihr wisst, wo ihr mich findet, unter info@goodwork-salon.de. Ich freue mich über Austausch mit euch, denn der Austausch, das ist das, was mich vor allen Dingen vorantreibt und antreibt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.